Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Guten Morgen, liebe Geschwister hier im Gottesdienstraum an diesem wunderschönen Sonntag und auch Grüße an diejenigen, die jetzt live zuschauen oder auch später. Wir freuen uns heute über das Wort Gottes gemeinsam zu studieren, zu verstehen, besser zu verstehen, zu verinnerlichen, um das auch in unserem Leben sichtbar werden zu lassen. Die heutige Botschaft hat den Titel "Kennst du deine Berufung?" Gestern habe ich überlegt, ob ich den Titel ändere und den Titel nehme "Falsche Berufung, falsche Hoffnung, falscher Glaube". Ob ich es doch so belassen. Weil das im Endeffekt doch das Fundament von all diesen drei Themen die Berufung ist. Deshalb ist es wichtig, wir hören nicht selten auch in kirchlichen Kreisen, ja, du musst deine Berufung finden. Und da wird sehr oft mit Beruf verwechselt. Es gibt nicht für jeden Einzelnen eigene Berufung. Wir haben eine gemeinsame Berufung. Und die werden wir heute studieren. Zweiter Punkt ist, was bedeutet Berufung wirklich? Der würdige Wandel, das Wesen unserer Berufung. Wenn wir unsere Berufung erkannt haben, soll man auch darin wandeln. Es bringt nichts, wenn wir eine Berufung haben, irgendwo an einem Expertenteam irgendwann dabei zu sein und wir sollen aber die und die Qualifikation bis dahin mitbringen und wir machen was ganz anderes. Dann wandeln wir nicht diese weltlichen Berufung würdig. Daher müssen wir unterscheiden zwischen der himmlischen Berufung und der weltlichen Berufung. Und nicht verwechseln, wenn wir eine weltliche Berufung haben, ja, das ist unsere Berufung, wenn wir Gott oder Gottes Ruf meinen. Die Einheit des Geistes, kein Menschenwerk. Ja, es heißt doch, bewahrt die Einheit des Geistes. Also da müssen wir doch, das werden wir studieren, das ist kein Menschenwerk. Die siebenfache Grundlage unserer Berufung. Die Berufung hat eine Grundlage und wenn wir diese Berufung nicht kennen, dann gestalten wir unser Leben und versuchen uns so zu verbessern, zu entwickeln, aber Richtung einer falschen Berufung. Da sind wir eigentlich für diese Berufung nicht mehr geeignet. Beruf und Berufung, zwei verschiedene Ebenen. Die Hoffnung unserer Berufung und dann ein Gott und Vater, das Ziel unserer Berufung. Falsche Berufung, falsche Hoffnung, falscher Glaube. Wir wissen, wir sind durch den Glauben gerettet. Ja, aber was für Glauben? Ja, an Jesus Christus. Ja, und warum ist der Teufel nicht gerettet? Der glaubt auch an Jesus Christus. Also es hilft ja nichts, wenn man sagt, ja, Jesus Christus. An Jesus Christus, der Bibel. Das gesamte Wort. Und nicht nur an Jesus Christus, um Menschen zu täuschen oder uns selbst zu täuschen oder täuschen zu lassen. Und der Glaube beruht auf der Hoffnung und die Hoffnung auf die Berufung. Das wollen wir zusammen anschauen. Als erstes, ohne Hoffnung kein Glaube. Wir haben eine Botschaft gehört von dem Herrn Jesus und später auch von seinen Aposteln über unsere Berufung, die in der Zukunft liegt. Und darauf hoffen wir Und diese Hoffnung haben wir angenommen und glauben es auch. Und ohne Berufung keine Hoffnung. Darum wollen wir heute verstehen, was unsere Berufung wirklich ist, um entsprechend zu leben. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Also das ist der Glaube, was man hofft. Wenn man nichts hofft, dann braucht man auch nicht zu glauben. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Also da sehen wir hier bei der Definition, das ist auch eine sehr schöne und sehr einfache und klare Definition, was Glaube bedeutet. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Wenn du sagst, ja, ich glaube, aber habe keine Hoffnung, das ist ein falscher Glaube. Wenn du sagst, ich glaube und ich habe eine Hoffnung, aber was für eine Hoffnung? Ja, weiß ich nicht, irgendeine Hoffnung. Ja, dann hast du auch irgendeinen Glauben. Wenn du weißt, was du hoffst, dann weißt du auch, was du glaubst. Der Glaube steht also nicht im luftleeren Raum und nicht Rosinenpickerei. Ja, das gefällt mir, das glaube ich schon. Und wenn das nicht eintritt, glaube ich nicht mehr, dann glaube ich das andere. Und ich glaube, solange ich lebe, die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es. Also solange ich lebe, hoffe ich doch. Aber das ist nicht die biblische Hoffnung und nicht der biblische Glaube. Der Glaube ist gebunden an Hoffnung. Ohne Hoffnung gibt es keinen tragfähigen Glauben. Der Glaube lebt von einer klaren Zukunftsperspektive, von dem, was Gott verheißen hat. Die Hoffnung ist auf etwas, was in der Zukunft liegt. Wenn wir jetzt haben, was wir hoffen, da braucht man nicht mehr hoffen. Und genau hier berühren wir das Thema unserer heutigen Botschaft. Deine und meine Berufung. Der Apostel Paulus spricht in Epheser 4,4 von der Hoffnung eurer Berufung. Da geht es um die Hoffnung unserer Berufung. Darauf hoffen wir. Wir sind berufen für etwas Besonderes und das ist unsere Hoffnung, dass wir diese Berufung antreten. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist untrennbar mit unserer Berufung verbunden. Wenn wir unsere Berufung nicht kennen, dann hoffen wir irgendwas, was fantasiereich ist. Wir können fantasieren, wie wir wollen und hoffen, was wir wollen. Aber nicht, das ist nicht die Hoffnung, die wir haben sollen, die unserer Berufung entspricht. Wer seine göttliche Berufung nicht kennt, dem fehlt die biblische Grundlage echter Hoffnung. Er hofft, ja, alle Menschen hoffen. Jeder hofft was. Und wer nicht mehr hofft, begeht vielleicht Selbstmord, weil er hoffnungslos geworden ist. Aber was hoffst du? Was hoffe ich? Und wo die rechte Hoffnung fehlt, dort wird auch der Glaube entweder schwach oder fehlgeleitet. Weil das baut aufeinander auf. Die Berufung ist zukünftig. Unsere Hoffnung, dass wir in diese Berufung eines Tages hineinkommen und das zu glauben, ist die Basis unseres Glaubens. Diese Hoffnung zu glauben, die Hoffnung unserer Berufung. Denn der Glaube ist nicht ein religiöses Gefühl, sondern er gründet auf einer konkreten, von Gott gegebenen Hoffnung. Der Glaube ist auf der Hoffnung gegründet. Die Hoffnung unserer Berufung. Die Schrift beschreibt Menschen ohne Gott als solche, die keine Hoffnung haben. Klar, wenn sie an das Wort Gottes nicht glauben, dann haben sie nicht die Hoffnung, die uns Gott gegeben hat. Und somit ist in göttlicher Hinsicht hoffnungslos. Hoffnungslosigkeit ist somit nicht nur ein seelischer Zustand, sondern Ausdruck geistlicher Finsternis. Wenn der Mensch hoffnungslos ist, lebt in einer geistlichen Finsternis. Doch es geht noch weiter. Wer eine falsche Berufung annimmt, entwickelt zwangsläufig eine falsche Hoffnung. Wer eine Berufung annimmt, die nicht uns verheißen wurde, dann hofft er auf was Falsches. Und wer auf einer falschen Hoffnung baut, dessen Glaube richtet sich auch auf ein verkehrtes Ziel. Der wird woanders landen. Ein solcher Glaube mag religiös erscheinen. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben bestehen. Aber was sind es? Schreibt der Apostel Paulus an die Korinther. Aber er ist nicht auf Gottes Offenbarung gegründet. Darum ist die Frage nach unserer Berufung keine Nebensache. Sie entscheidet darüber, worauf wir hoffen und damit auch darüber, woran wir glauben. Wenn wir unsere Berufung kennen, dann können wir auch darauf hoffen und darauf gründet sich unser Glaube. Und wenn wir die Berufung nicht kennen, dann ist unser Glaube schwach oder verkehrt. Die rechte Berufung führt zur rechten Hoffnung und die rechte Hoffnung trägt einen lebendigen, tragfähigen Glauben. Wer hier irrt, irrt nicht am Rand, sondern im Fundament. Der baut auf einem ganz anderen Fundament. Nicht auf dem Fundament der Wahrheit, sondern auf dem Fundament des Irrtums. Ja, ich dachte, ich bin dazu berufen worden. Naja, du dachtest, aber du bist zu etwas anderem berufen worden. Du hast in eine verkehrte Richtung hingearbeitet, um diese Berufung zu erlangen, aber da ist nicht für dich bestimmt gewesen. Was bedeutet Berufung wirklich? Die Bibel versteht unter Berufung keinen Karriereweg, sondern einen göttlichen Ruf in eine neue Stellung vor Gott. Hebräer 3,1, daher heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung. Betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Das ist unsere Berufung. Wir werden ihm gleich sein. Berufung ist ein Ruf Gottes und nicht von Menschen, in eine himmlische Stellung und nicht eine irdische Stellung, in Gemeinschaft mit ihm, in Gleichstellung dem Bild seines Sohnes. Das ist unsere Berufung. Im Römerbrief erkennen wir unsere Berufung, Gleichstellung dem Sohn. Römer 8, 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt. Das ist unsere Bestimmung, unsere Berufung. Was? Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Unsere Berufung ist nicht, Lehrer zu werden, Prediger zu werden, Missionare zu werden, Unternehmer zu werden. Das ist nicht die himmlische Berufung. Unsere Berufung ist, dem Bild des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Alles andere ist sekundär. Jetzt der würdige Wandel, das Wesen unserer Berufung. Wir lesen weiter in Epheser 4, die Verse 2 und 3. Wie sollen wir in diese Berufung, wenn wir es erkannt haben, das Ziel am Ende, dass wir dem Herrn Jesus Christus, unserem Bruder, der Erstgeborene, dem gleichgestaltet zu werden. Wir arbeiten jetzt an dieser Berufung, dass wir immer ihm ähnlicher werden, weil wir später auch ihm gleich sein werden. Und wenn wir diese Berufung erkennen, dann arbeiten wir auch in diese Richtung, ihm gleich zu sein. Ja, ihr seid nicht Jesus. Ja, aber du sollst so werden wie er. Mit aller Demut, Sanftmut, Langmut, einander in Liebe ertragend und euch befleißigend, da kommen wir später drauf, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Berufung zeigt sich nicht zuerst im Tun, sondern im Sein. Er nennt der Apostel Paulus Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe und Frieden. Und die Eigenschaften oder diese Worte kennen wir ja auch aus der Frucht des Geistes in Galater 5, 22. Das sind keine Berufsqualifikationen für irdische Berufe. Das sind Wesenszüge. Wir denken, wenn ich nur wüsste, was Gott von mir will, dann würde ich das tun. Aber Gott hat es klar gesagt. Er will Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe und Frieden. Wer diese Dinge lebt, der lebt bereits seine Berufung. Ja, ich will Jesus Christus gleich oder ähnlich werden. Jetzt werde ich nicht ganz gleich, wir wissen, gleich wird man erst, wenn wir im Himmel sind. Nach der Hochzeit des Lammes wird man vereint sein und gleich sein. Wir bekommen auch die gleiche Herrlichkeit, die jetzt der Jesus Christus hat, die Herrlichkeit des Vaters. Aber jetzt wollen wir ihm ähnlicher werden. Und wenn wir auf dem Weg bleiben wollen, dann müssen wir schauen, dass wir im Geist wandeln und diese Frucht des Geistes in unserem Leben jeden Tag sehen und erleben. Und wenn nicht, stopp, dann machen wir irgendwas falsch. Fehlt die Liebe? Stopp, umkehren und dann weiter marschieren. Das war der verkehrte Weg. Wenn die Liebe fehlt, bist du auf dem verkehrten Weg. Ist kein Frieden mehr. Stopp, bist du auf dem verkehrten Weg. Ja, wieso? Ja, Gott des Friedens ist in dir durch seinen Geist. Und wenn du den Frieden nicht spürst jetzt auf einmal, sondern Unfrieden, dann bist du auf dem verkehrten Weg. Stopp, umdrehen. Freude. Wenn die Freude fehlt, stopp. Geduld, wenn die fehlt. Selbstbeherrschung, wenn sie fehlt. Überall, jeden Tag müssen wir uns überlegen, oh, das war wieder falsch. Stopp. Richtung ändern. Der Heilige Geist ist in uns ist unsere Navigation. Bitte umwenden, heißt es. Bitte umwenden. Und wenn wir weiter marschieren, hört nicht auf zu sagen, bitte umwenden, bis wir umgewendet haben, dann ist Ruhe. Dann werden wir nicht mehr ermahnt, wenn wir auf dem richtigen Weg sind. Die Einheit des Geistes ist kein Menschenwerk. Wir lesen weiter in Epheser 4,3, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Der Apostel Paulus schreibt nicht, Einheit des Geistes herstellen, organisieren oder konstruieren. Die können wir gar nicht herstellen, die Einheit des Geistes. Warum? Weil die da ist. Er schreibt, die Einheit des Geistes bewahren. Die ist da. Wie sollen sie bewahren? Die kannst du nicht. Ich kann sie nicht zerstören, du kannst sie nicht zerstören. Die ist da. Aber die soll man für uns bewahren. Die Einheit des Geistes ist bereits da. Sie ist eine geistliche Realität. Sie ist nicht das Ergebnis ökumenischer Bemühungen, sondern das Werk Gottes. Es gibt ökumenische Bewegungen auf allen Ebenen. Von der Weltökumene zu der monotheistischen Ökumene, zu der christlichen Ökumene, zu der evangelischen Ökumene und was weiß ich, was für Ökumene es gibt. Die Hauptsache Einheitsbrei. Alles andere hinter uns lassen und wenn wir auseinandergehen, verfluchen wir einander. Erstmal schönes Gesicht zeigen auf der ökumenischen Versammlung und nachher gleich, wenn es geht, sofort Messer in den Rücken stechen. Die Gemeinde, das himmlische Volk Gottes, ist ein Leib und eine geistliche Einheit. Es gibt nur einen Leib, das ist eine Einheit. Der Leib ist immer eine Einheit. Epheser 4, 4, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Unsere Berufung ist untrennbar verbunden mit diesem einen Leib. Der nicht zu dem Leib gehört, ist nicht berufen. Berufen und auserwählt. Der nicht zum Leib gehört, ist nicht berufen und auch nicht auserwählt. Wer berufen ist, gehört dazu. Die Einheit basiert nicht auf Sympathie. Da kann man in einem Freundeskreis vielleicht durch Sympathien irgendeine Gruppe zusammen bildet oder überhaupt gründet. Oder im Sport oder intellektuelle Gruppe oder irgendetwas. Aber im Leib Christi basiert diese Einheit nicht auf Sympathie, nicht auf Organisation, nicht auf Emotion, sondern auf göttliche Berufung. Gott hat uns vor der Erschaffung der Welt berufen und auserwählt. Wozu hat er berufen? Seinem erstgeborenen Sohn gleich zu sein. Damit er uns die Herrlichkeit gibt? Ja, ja, aber ihr sollt werden wie er. Ihr könnt nicht hier als Mörder, Ehebrecher, Sünder durch und durch die Herrlichkeit Gottes empfangen. Nun könnte jemand fragen, warum müssen wir die Einheit des Geistes bewahren, wenn sie doch unabhängig von uns existiert? Berechtigte Frage. Ihr sollt die Einheit des Geistes bewahren. Ja, die gibt's da, unabhängig von uns. Was soll man bewahren denn? Die Antwort liegt in der Unterscheidung zwischen göttlicher Realität und menschlicher Verantwortung. Die Einheit des Geistes ist eine göttliche Realität, aber wir haben auch unsere Verantwortung. Die Einheit des Geistes ist tatsächlich eine geistliche Tatsache. Gott hat durch seinen Geist einen Leib, ja den Leib Christi, gebildet. Epheser 4,4, ein Leib und ein Geist. Nicht ihr sollt ein Leib werden, sondern ein Leib ist vorhanden. Die Frage ist, ob du dazu gehörst, ob ich dazu gehöre. Der Leib Christi existiert. Diese Einheit entsteht nicht durch unser Bemühen, sie hängt nicht von unserer Stimmung ab, sie wird nicht durch Organisation erzeugt, sie ist Gottes Werk. Aber was Gott geistlich geschaffen hat, soll durch unser Verhalten praktisch sichtbar werden. Wenn ich sage, ich gehöre zu diesem Leib, das soll auch diese Zugehörigkeit in meinem Leben sichtbar werden. Die Einheit existiert objektiv, also unabhängig von uns. Aber ihre Darstellung kann subjektiv beschädigt werden. Wir gehören zu dem einen Leib und benehmen wir uns nicht entsprechend und geben ein schlechtes Zeugnis über diese geistliche Einheit. Ein kleiner Vergleich, ein natürlicher Leib ist eine Einheit, deshalb nimmt auch der Apostel Paulus dieses Beispiel mit dem Leib und mit den Gliedern, mit dem Finger, mit dem Auge, mit der Nase, mit dem Ohr. Wenn ein Glied entzündet ist oder gegen ein anderes arbeitet, hört der Leib nicht auf, ein Leib zu sein. Bleibt trotzdem ein Leib, auch wenn ein Glied defekt ist. Aber die Harmonie und die Funktionsfähigkeit werden gestört. So ist es auch mit der Einheit des Geistes. Wir bewahren sie nicht, indem wir sie erzeugen, sondern indem wir sie nicht durch Stolz, Streit, Parteigeist oder Lieblosigkeit untergraben. Die Einheit des Geistes, kein Menschenwerk. Darum stellt der Apostel Paulus in 4,2, Epheserbrief, zuerst den Charakter voran. Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe und Friede. Ohne diese Haltungen wird die bestehende Einheit praktisch zerrieben. Sie bleibt bestehen, wird zerrieben. Die Einheit ist also unabhängig von uns in ihrer Existenz, aber nicht unabhängig von uns in ihrer Darstellung. Gott hat sie geschaffen, wir tragen Verantwortung, sie nicht zu beschädigen. Darum heißt es, befleißigt euch, es befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren. Da gehört Fleiß dazu. Durch das Band des Friedens. Nicht herstellen heißt es, sondern bewahren. Sie existiert. Nicht produzieren, sondern schützen. Nicht konstruieren, sondern hüten. Die Einheit ist Gottes Werk. Ihre Bewahrung ist unser Gehorsam. Das ist unser Anteil daran. Jetzt kommen wir zu der siebenfachen Grundlage unserer Berufung. Epheser 4, Verse 4 bis 6 nennt der Apostel Paulus siebenmal eins. Eins, 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 eins. Schauen wir uns diese sieben eins. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung. Ah ja, alle zusammen zu einer Hoffnung. Und diese Hoffnung ist auf unsere Berufung. Zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Ein. Nicht zwei. Ein Leib. Die Gemeinde ist kein Verein, sie ist ein lebendiger Organismus. Ein lebendiger Organismus. Ein Geist, der Geist Gottes wirkt in allen Gläubigen, in allen Kindern Gottes. Eine Hoffnung, nicht viele Lebensziele im himmlischen Sinne, sondern eine Hoffnung, eine gemeinsame Hoffnung. Ein Herr, nicht viele Autoritäten, sondern eine. Viele Gläubige möchten den Herrn Jesus haben, damit sie den Segen empfangen und nicht, damit sie sein Wort hören und ihr Leben verändern und ihr Leben seinen Worten, die er vom Vater empfangen hat, unterzuordnen. Ein Glaube, nicht viele Wahrheiten, sondern ein einziger überlieferter Glaube, nur das Wort Gottes. Manche Menschen, mächtige Menschen, sagen, für mich gilt kein Gesetz, sondern meine eigene Moral. Und der andere hat eine andere Moral. Und der dritte hat wieder eine andere Moral. Wir haben ein ganz anderes Fundament. Ein Fundament, was von Gott ist, was unveränderlich ist, das ist sein Wort. Und unsere Moral richten wir nach dem Wort Gottes und nicht andersrum. Das Wort Gottes gilt nicht für uns, unsere eigene Moralvorstellung ist das Entscheidende. Eine Taufe. 1. Korinther 12, 13 schreibt der Apostel Paulus, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Am Freitag liest mir Reinhold eine Nachricht von einem Bekannten, gemeinsamen Bekannten. Und er sagt, wir sind in einer Gemeinde und wir glauben an zwei Sachen hauptsächlich. Erstens an die Wassertaufe und zweitens an unseren Gott, den Sohn. Traurig. Dass er weiß, dass wir in den Leib Christi durch den Heiligen Geist getauft sind. Und weiß nicht, dass der Herr Jesus Christus sagt, ich bin euer Bruder. Wir gemeinsam haben einen Gott und Vater. Ich gehe zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater, eurem Vater. Er hat nie gesagt, ich bin euer Gott. Kein einziges Wort. Und dann wird es damit geprahlt. Das ist äußerst traurig. Aber wir können nichts machen, wenn Gott den Menschen den Schleier nicht vor den Augen wegzieht, werden sie es nicht verstehen, dass wir nur einen Gott und Vater haben. Und das ist nicht nur einmal, nicht zweimal. Der Herr Jesus Christus sagt das auch unentwegt. Aber die Menschen wollen lieber Menschen lehren, glauben, als Gottes Wort. So haben wir es gelernt. Alle 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben irgendwas gelernt von ihren Vätern oder sogenannten religiösen Lehrern. Wenn das stimmt, was wir von den Älteren lernen, dann können wir gleich das Wort Gottes zur Seite tun, wenn nicht gleich wegwerfen. Weil jeder lehrt was anderes. Aber für uns gibt es einen Glauben, das ist der überlieferte Glaube in seinem Wort, in der Bibel. Oder wir sagen gleich offen, uns ist die Bibel völlig wurscht. Das ist ein Buch, ist von Menschen geschrieben worden, wie von allen anderen. Aber wir sollen mal einigermaßen vernünftig sein und sagen, okay, das ist das Wort Gottes und das glauben wir. Aber wir können nicht sagen, das ist das Wort Gottes und zur gleichen Zeit sagen, aber da haben nur Menschen geschrieben. Und das andere haben auch Menschen geschrieben. Also eigentlich, jeder soll nach seiner Fassung selig sein. Sind alle gleich. Alle Wege führen nach Rom. Außerdem gibt es eine tolle Bewegung, die Alphasöhner. Gott liebt alle Menschen, heißt es auch in Johannes 3, 16, weil Gott die Welt so geliebt hat, hat er seinen Sohn gegeben. Also, er wird sie alle retten. Ja, aber lies den Vers weiter. Nein, möchte ich nicht lesen. Der ist schlecht. Nur Vers 16 ist gut. 17 und 18 sind ganz, ganz schlecht. Das ist unvernünftig. Da kann man das altmodisch sagen, töricht und aktuell äußerst dumm. Gott und Vater aller, der eine Gott und Vater des Christus, des Erstgeborenen und seiner Brüder, die als Glieder zu seinem Leib gehören. Der Vater ist das Haupt des Sohnes. Die sind nicht gleichrangig. Der Sohn und seine Brüder machen das, was der Vater sagt. Nein, nein. Der sagt, was er will. Nein, ist ihm unterordnet. Und Gott wird auch dem Christus alles ordnen, unterordnen, außer sich selbst. Er bleibt immer über allen. Und hier sehen wir, Berufung ist kein individuelles Projekt. Sie ist Einfügung in Gottes Heilsplan. Oh, jetzt hat der Reinhold mich überrascht hier mit der Folie. Die war gestern noch nicht drin. Sehr schön. Bin jetzt auch übergereicht, so wie ihr. Ein Leib, siebenfache Grundlage unserer Berufung, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wie oft haben wir gehört, dass Menschen sogar nicht nur einmal mit Wasser getauft werden, sogar drei, vier, fünfmal, weil in jeder Gemeinde wird die Taufe mit dem Wasser von der anderen Gemeinde wieder nicht anerkannt. Da musst du bei uns getauft werden. Schmeiß sie nochmal ins Wasser rein und nochmal ins Wasser rein. Und alles sowieso hinfällig, aber nein, die anderen Taufen sind falsch. Und dann durch den Unsinn wird geprahlt, dass es sogar viermal getauft. Okay? Es ist natürlich auch eine besondere Begabung, weg von der Wahrheit zu sein. Ein Gott und Vater aller. Beruf und Berufung, zwei verschiedene Ebenen. Diese müssen wir verinnerlichen und nie vergessen. Das ist etwas anderes, Beruf, der weltliche Beruf und die himmlische Berufung. Beruf ist das Mittel zum Lebensunterhalt. Natürlich soll man am besten auch seinen Beruf lieben, mit Freude machen. Alles, was ihr tut, tut das vom Herzen als dem Herrn. Aber wie willst du Geld haben, um dein Brot zu kaufen, wenn du nicht arbeitest? Das ist dein Beruf. Du kannst nicht sagen, na, mag ich nicht. Du kannst natürlich auch einen anderen Beruf lernen. Wenn du den verkehrten genommen hast oder aus irgendeinem Grund den alten Beruf nicht mehr ausüben kannst. Aber der Beruf ist grundsätzlich für Lebensunterhalt. Berufung ist etwas anderes, ist der Ruf Gottes in seine Gemeinschaft. Zu seinem Leib zu gehören. Der Apostel Paulus selbst ist ein Beispiel. Er war für den Beruf ein Zeltmacher. Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 3 lesen wir. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, Paulus war ein Handwerker, war ein Gelehrter, aber auch ein Handwerker, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher, so wie er. Also in Italien gab es auch Zeltmacher. Ne? Man braucht nicht zu denken, dass nur die Araber Zelte gemacht haben. Auch in Athen gab es Zeltmacher. Vor seiner Bekehrung verfolgte er die Gemeinde als Zeltmacher. Ja, was Zeltmacher, was hast du mit der Gemeinde zu tun? Ja, das eine ist ein himmlischer Auftrag und der andere ist ein irdischer Auftrag. Der irdische Auftrag war ein Zeltmacher. Der himmlische Auftrag für ihn als Eiferer des Gesetzes, der hat das für Gott getan. Der war ein ganz, ganz eifriger Mann für das Gesetz. Saulus aber verwüstete die Gemeinde. Also noch schlimmer kann man das gar nicht ausdrücken. Verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein. Also, das ist ja grausam. Schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Da gibt es Nachrichten über all diese Möglichkeiten auf der Welt jetzt, wo die Leute in die Häuser eindringen und Menschen festnehmen, ins Gefängnis stecken. Also so war der da. Sitzen die Leute gerade aufgestanden und sind noch im Bett, geht er rein, packt sie und steckt sie ins Gefängnis. Und so hat er die Gemeinde verwüstet. Nach seiner Berufung verkündigte er das Evangelium des Christus. In Galater 1, 15 und 16 lesen wir, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Also das war natürlich ein ganz anderer Auftrag nach seiner Bekehrung. Nicht mehr die Gemeinde zu verwüsten, sondern die Gemeinde überhaupt zu verkündigen, den Christus, das Geheimnis des Christus zu verkündigen, dass hier eine neue Heilskörperschaft entsteht und alle ermutigt, daran zu arbeiten, zur Auferbauung des ganzen Leibes. Sein Handwerk war neutral. Er war ein Zeltmacher. Zeltmacher ist neutral. Du kannst als Zeltmacher ein Mörder sein, du kannst als Zeltmacher auch ein guter Mensch sein. Seine religiöse Tätigkeit war verkehrt. Seine göttliche Berufung war heilig. Gott hat nicht sein Handwerk zerstört, sein Handwerk ist ihm geblieben. Er ist ein Zeltmacher. Nicht seine Bildung ausgelöscht. Also er hat auch als Pharisäer sehr, sehr viel gelernt aus der Schrift. Eiferer des Gesetzes, der kannte das Gesetz sehr, sehr gut. Einer von den Besten. Zu den Füßen von Gamaliel hat er gelernt. Das war einer der größten Gelehrten seiner Zeit. Seine Bildung nicht ausgelöscht, sondern alles neu ausgerichtet. Die Wertigkeit, seine Berufung hat er erkannt. Er hat die falsche Berufung im Fokus gehabt. Er hat die neue Berufung erkannt. Seine Berufung war himmlisch. Sein Beruf war handwerklich. Also Beruf und himmlische Berufung sind völlig etwas anderes und sie existieren nebeneinander. Ich will nicht sagen, naja, jetzt bin ich himmlisch berufen, jetzt gebe ich meinen Beruf auf. Nein, du bleibst grundsätzlich in deinem Beruf. Aber es heißt, wenn du jetzt Knecht bist, dann bleibst du ein Knecht. Und wenn du die Möglichkeit hast, frei zu werden, dann werde frei. Aber das hat mit unserem irdischen Beruf zu tun. Beides konnte nebeneinander bestehen. Die Hoffnung unserer Berufung. Das ist unsere Hoffnung. Die Hoffnung unserer Berufung. Berufung ist etwas in der Zukunft, hat Zukunft, Epheser 4,4, berufen zu einer Hoffnung eurer Berufung. Philipper 3,14, ich jage auf das Ziel zu. Der Apostel Paulus auf das Ziel. Er hat das Ziel noch nicht erreicht, aber er jagt auf das Ziel zu. Das liegt in der Zukunft. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Jesus Christus. Richtung Berufung. Richtung Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Außerhalb hat er selber das Evangelium des Christus empfangen, dass wir nur in Christus in diese Berufung hineinkommen können. Und deshalb sagt er auch, hin zu dem Kaufpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Unsere Berufung endet nicht im Grab. Wenn jemand stirbt, ohne Hoffnung dieser Berufung, der weiß nicht, wo der hingeht. Resigniert. Für uns, die ihre Berufung kennen, die freuen sich. Gerade wenn sie merken, wie Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther: Ich habe den Glauben bewahrt, den Lauf vollendet und jetzt steht die Krone bereit für mich. Herrlich. In seinem ersten Brief sagt er noch: Ich würde gerne gehen, aber ich weiß, ihr braucht mich noch. Also ich bleibe jetzt, ich weiß, ich bleibe bei euch. Ihr braucht mich noch. Aber nachdem er den Lauf vollendet hat, hat sich seine Sehnsucht erfüllt. Sie endet nicht im Grab, sie endet in Herrlichkeit. 2. Thessalonicher 2,14, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit die Berufung ist so ein zentrales Thema im Evangelium des Christus, weil das Fundament ist für alles andere. Weil wenn wir nicht wissen, was ist unsere Berufung, dann machen wir alles verkehrt. Wir müssen wissen, was ist unsere Berufung ist. Darauf hoffen wir und das glauben wir. Und da können wir darin leben und wandeln, um in diese Berufung hineinzukommen und sie zu erlangen. Wozu er euch berufen hat, durch das Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Das sehen wir, das ist ein roter Faden. Fällt uns vielleicht nicht auf, dass die Berufung immer die Erlangung der Herrlichkeit des Herrn Jesus, die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu erlangen. Das ist die Endstation für unsere Berufung. Wird man weiter arbeiten, aber da haben wir diesen Status dann erreicht. Wenn du zu einer Professur berufen wirst, okay, ab dem 01.01.27 bekommst du deine Professorenstelle an der Uni. Und du erreichst das, arbeitest du natürlich als Professor. Und so ist es auch. Wenn wir diese Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus erlangt haben, dann arbeiten wir als Kinder Gottes, als Erben Gottes in diesem Stand. Mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus, die er jetzt hat. Berufung bedeutet teilhaben an der Herrlichkeit, Miterben sein, mit dem Erstgeborenen vereint sein. Diese Hoffnung stabilisiert uns, gibt unserem Leben eine innere Festigkeit. Alles andere wird natürlich nicht so wichtig. Natürlich müssen wir arbeiten. Morgen müssen wir arbeiten. Vielleicht haben wir heute vor dem Gottesdienst auch gearbeitet. Und nach dem Gottesdienst wird man vielleicht auch arbeiten. Oder auch nicht. Die Frage ist, was man als Arbeit bezeichnet. Wir arbeiten eigentlich Tag und Nacht. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also die Hoffnung stabilisiert uns, gibt unserem Leben eine innere Festigkeit, die nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Wenn der Apostel Paulus sagt, ich jage auf das Ziel zu, er hat im Fokus das Ziel und immer wenn er merkt, er ist jetzt einen Schritt näher, erfüllt ihn das mit Freude. Immer mehr und immer mehr. Ja, die haben ihn jetzt gesteinigt. Nein. Ich bin noch am Leben. Schiffbruch erlitten, beinahe gestorben. Ich bin noch am Leben. Aber ich rücke immer näher Richtung Ziel. Er merkt, er bekommt die Krone. Die Krone steht vorne und er muss schaffen, bis zum Ende treu bleiben. Und der hat gemeckert und der hat das gesagt und der hat nicht geliefert und der hat nicht versprochen und nicht erfüllt. Das sind Herausforderungen für uns, damit unser Charakter wächst. Wie gehst du damit um, wenn du nicht gerecht und freundlich behandelt wirst? Schlägst du um das Doppelte zurück oder betest du für die Person und schaust, dass du freundlich bleibst? Freundlichkeit ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Freundlichkeit. Wer weiß? Ja, aber wir haben letzte Woche nicht freundlich reagiert. Da macht nichts. Es gibt heute, fängt neue Woche an. Da können wir wieder freundlich uns entschuldigen und heute versuchen, freundlich zu sein. Wer weiß, wohin er gehört und wozu er berufen ist, wird nicht bei jedem Gegenwind erschüttert. Schwierigkeiten, Widerstände oder Unsicherheiten verlieren ihre zerstörende Kraft, wenn das Herz auf das Zukünftige ausgerichtet ist. Ist Stau? Müssen wir jetzt links, fahren wir in eine andere Richtung. Ja, aber ist ja blockiert die Straße, aber Navi bringt uns wieder in die richtige Richtung. Keine Bange. Wer seine Berufung kennt, verliert sich nicht im Irdischen. Ja, das hat nicht geklappt und das ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Er weiß, dass sein Leben mehr ist als Arbeit, Besitz, Anerkennung oder menschlicher Erfolg. Das Irdische hat seinen Platz, aber es hat nicht mehr die Herrschaft über dein und mein Herz. Die Berufung Gottes richtet den Blick nach oben und nach vorn. Ordnet Prioritäten neu, bewahrt davor, sich in Nebensächlichkeiten zu verzetteln, ja, das Vorläufige zum Endgültigen zu machen. Ein Gott und Vater, das Ziel unserer Berufung. Ein Gott und Vater aller, in allem, von ihm ist alles und alles geht wieder zu ihm zurück. Epheser 4, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Er ist über allen. Über den Erstgeborenen? Ja, natürlich. Und den Nachgeborenen vielleicht im Jahr 2022, 2026 oder 1961, ich weiß es nicht. Ja, auch. Ja, ich bin der Sohn Gottes. Wir waren letztes Jahr, glaube ich, bei einer Geburtstagsfeier und da waren besonders Geistliche dort. Und ich sage, wir sind Söhne Gottes. Nein! Wir sind Prediger in einer Freikirche. Es gibt nur einen Sohn Gottes. Ja, es steht aber auch in der Schrift, wir sind Söhne Gottes. Nein! Gut. Ja, wollen wir zusammen lesen? Nein! Oh gut, dann lesen wir eben nicht. Also ein Gott und Vater aller. Er hat nicht nur einen Sohn, er hat einen ersten Sohn, aber er hat auch einen zweiten Sohn und dritten Sohn und vierten Sohn. Und viele Tausende und Abertausende, ob sie Millionen sind, wissen wir nicht. Also in dem Buch der Offenbarung lesen wir nicht von Millionen, aber wir wissen die genau. Hier endet der Abschnitt, bei den Engeln wissen wir, Hunderte von Millionen kommen mit dem Herrn Jesus. Und Tausende von seinen Heiligen. Das hat, würde ich meinen, eine Absicht, wenn von Millionen, Abermillionen, Hunderte von Millionen Engeln die Rede ist und nur von Tausenden seiner Heiligen. Hier endet der Abschnitt nicht beim Sohn, nicht beim Geist, sondern beim Vater. Unser Gott und Vater ist über allen, durch alle, in allen. Nur einer, der sich als Jesus verkleidet und sich Gott gleichstellen will, das ist der Teufel. Der sich als Jesus verkleidet und Gott dem Vater gleichstellen will. Das müssen wir immer aufpassen. Wenn einer sagt, das ist der Jesus, der gleich ist wie der Vater, das ist der Teufel, sagt uns, bewahren uns auch oder warnen uns auch die Apostel in ihren Briefen. Das ist Engel des Lichts, der sich auch verkleidet, also der Teufel, der sich als Engel des Lichts, das ist Jesus, verkleidet. Das ist der falsche Jesus, ein anderer Jesus. Er heißt aber Jesus, ja, mein, er sagt dir, pass auf, das ist ein anderer Jesus. Na, das möchte ich nicht hören. Na gut, dann hörst du eben nicht. Bet mal für dich und dann schau mal, ob Gott dir hilft, das zu erkennen. Berufung führt zurück zum Ursprung. Wir sind nicht zufällig hier. Wir sind gerufen, wir sind gewollt, wir sind bestimmt, nicht für eine Karriere. Unsere Himmlische Bestimmung ist nicht für irdische Stellungen, nicht für Selbstverwirklichung, nicht für religiöse Aktivitäten, sondern zur Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Zum Schluss, kennst du deine Berufung? Lass uns diese Frage neu stellen. Nicht, was soll ich beruflich tun? Das kannst du tun, das hat aber mit himmlischen Berufung nichts zu tun. Sondern lebe ich würdig meine himmlischen Berufung? Das heißt, lebe ich in Demut, in Sanftmut, bewahre ich die Einheit, richte ich mein Leben auf eine Hoffnung, Hoffnung unserer Berufung aus? Berufung ist kein Geheimcode, sie ist im Wort Gottes klar offenbart. Oh, ich habe eine Berufung, die kann ich euch aber nicht verraten. Ist verraten. Das Wort Gottes sagt ganz klar, wozu uns Gott berufen hat. Du bist berufen aus Gnade zur Heiligkeit, zur Einheit, zur Hoffnung, zur Herrlichkeit, zur Gemeinschaft mit dem einen Gott und Vater. Die Frage ist nicht, ob Gott dich berufen hat, er hat es getan. Die Frage ist, wandelst du würdig diese Berufung würdig? Möge Gott uns Gnade geben, dass wir nicht unser ganzes Leben damit verbringen, eine besondere Aufgabe zu suchen und meinen, ja, das wird schon meine Berufung sein, während wir die klare himmlische Berufung vernachlässigen. Kennst du deine Berufung jetzt? Dann lebe sie. Amen. So, ihr Lieben, wir verabschieden uns, wünschen Gottes Gnade und Gottes Frieden und bis zum nächsten Sonntag. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.